Unser Predigtext steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, im Kapitel 2, ab Vers 8. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind es Satans Synagoge. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wo möchten Sie lieber wohnen? In einem engen, tiefen Tal, umgeben von lauter Gebirgsmassiven, wo morgens noch der Nebel im Tal liegt? Oder möchten Sie lieber auf der Höhe wohnen und wo aus man einen weiten Blick hat, in die ganze Umgebung hinein, viele Bergketten erkennen kann, weit sehen kann? Ich glaube, viele von uns würden das Letztere vorziehen, aber manchmal sind wir nicht gefragt. Ich habe einen Satz gelesen und ich glaube, dieser Satz hat viel Richtiges in sich. Der sagt, viele Menschen, auch Christen, leben in solch einem tiefen, engen Tal. Umgeben von lauter Bergen, beinahe erdrückt davon, sie haben keinen weiten Horizont. Das Leben vieler Menschen, auch Christen, ist leer geworden, weil es keine sie selbst überragenden Ziele, keine großen Hoffnungen und keine großen Verpflichtungen mehr kennt und darum auch nicht den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Keine großen Ziele, kein Ziel mehr. Natürlich kleine Ziele. Ich möchte meine Schule fertig kriegen. Ich möchte einen guten Beruf haben. Dann kann ich verdienen, dann kann ich mein Leben fristen. Aber das lässt einen letztlich leer. Das ist kein Ziel. Das ist keine große Hoffnung, sondern da gleicht man den Menschen, die keine Hoffnung haben. Dafür lohnt sich's dann ein bisschen, sich einzusetzen. Naja, aber wenn es dann schwierig wird, dann zieht man eine Kurve und dann lässt man das. Christen sind Menschen, die einen weiteren Horizont haben dürfen, die ein größeres Ziel haben dürfen, die nicht in einem engen Tal leben müssen, obwohl sie durch große Schwierigkeiten hindurchzugehen haben, durch finstere Täler hindurch, wie der Psalm 23 das sagt. Und doch mitten in solch einem Tal wissen, dass da ein viel größerer Horizont ist. Davon spricht unser Bibeltext. Die Gemeinde in Smyrna lebt in Bedrängnis, in Trübsal, in Schwierigkeiten. Ihnen wird das Leben sauer gemacht. Obwohl sie in einer so schönen Stadt leben, soll die schönste Stadt des Altertums damals gewesen sein. Eine blühende Hafen- und Handelsstadt. Aber die Gemeinde dort, die bot ein kümmerliches Bild. Voller Schwierigkeiten. Und vielleicht hat sich dort die Daueranfechtung ausgeprägt. Sieht so eine christliche Gemeinde aus? In dieser Gemeinde sagt Jesus sein Wort. Er spricht sie an. Und es ist schon interessant, wie er sie anspricht, dass er nicht einfach sagt, ich sage euch, sondern dass er sich vorstellt, wer er eigentlich ist. Das sagt der Erste und der Letzte. Und damit reißt er dieser Gemeinde einen Horizont auf und sagt, ihr, die ihr euch so klein und mickrig vorkommt, die ihr so in die Enge getrieben seid, ihr gehört doch zu dem Ersten und dem Letzten. Gibt es denn einen größeren Adel? Müsst ihr euch verkriechen? Ihr seid nicht jämmerlich, auch in all eurem Jammer. Ich bin der, der vor Schöpfung der Welt da war, der diese ganze Welt mitentworfen hat. Und ich bin der Letzte, der da sein wird, wenn kein Herrscher mehr da ist. Der da sein wird, wenn all die, die sich jetzt so aufspielen, die jetzt so großartig euch unterdrücken, wenn die längst vorüber sein werden. Ich bin der Letzte. Das macht uns deutlich, dass Jesus kommt und dann nicht mehr kommt in Windeln, so wie an Weihnachten, sondern kommt in den Wolken. Dass er dann nicht mehr kommt, um die Schuldfrage zu lösen, dass Menschen Schuld vergeben werden kann, sondern dann wird er kommen und die Machtfrage lösen. Dann wird er deutlich machen, wem alle Macht gegeben ist. Wenn Jesus kommt, dann nicht mehr, wie er kam zur Schaffung der Gemeinde, dass eine Gemeinde gegründet wird, sondern um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Dann geht es um die Durchsetzung seiner Alleinherrschaft in der ganzen Welt. Das will Jesus seiner Gemeinde deutlich machen. Ist auch gut, wenn wir darauf hören, auch wenn wir nicht in Smyrna wohnen, darauf zu hören. Jesus sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Gehören wir zu diesem Herrn? Ist er unser Herr geworden? Dann haben wir einen weiten Horizont. Dann gehören wir zu dem, der wirklich der Herr ist, der sich nicht nur als Herr aufspielt. Und er stellt sich vor und sagt, ich war tot und ich bin lebendig geworden. Ich habe dem Tod die Macht genommen, ich habe den Tod überwunden. Ich habe bewiesen, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass die, die zu mir gehören, dass die wohl durch den Tod hindurchgehen, aber mit mir leben werden. Die Gemeinde in Smyrna, sie wurde verfolgt. Und die Berge um sie herum waren diese Verfolgung. Und jemand hat gesagt, dass wir in einem Zeitalter leben der Christenverfolgung, wie es das vorher noch nie gegeben hat. Wenn man das so zuerst hört, sagt man, das kann ja doch gar nicht sein. Uns geht es doch eigentlich ganz gut. Wir können doch tun und lassen, was wir wollen hier. Es war, uns geht es wirklich ungeheuer gut. Und Verfolgung ist sicher ein zu großes Wort für das, was uns begegnet. Euch in der Klasse begegnet vielleicht ein bisschen Stichelei. Oder am Arbeitsplatz begegnet einem auch ein bisschen belächelnd werden. Oder sagen, naja, Achselzucken. Das kann schon wehtun. Aber Verfolgung ist das eigentlich nicht. Aber wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Dann merken wir, dass Menschen, die wirklich Jesus treu sein wollen, auf ein Studium zu verzichten haben. Eben nicht mehr Medizin studieren können oder irgendetwas anderes, obwohl sie einen ungeheuer guten Notendurchschnitt haben. Wir brauchen nicht weit zu gehen. Erfahren wir von Familien, wo der Vater, weil er sich zur Gemeinde Jesu Christi hält, im Arbeitslager ist und die Familie hungert. Familie nicht weiß, was sie anziehen soll. Andere Christenfamilien dann ein wenig einspringen, aber sie selber kaum etwas haben. Das ist alles nicht fern. Das ist sehr schnell mit dem Flugzeug zu erreichen. Und es ist gut für uns, das zu hören, was Jesus denen sagt, die verfolgt werden. In Gießen ist ein Lehrer, der dort die Schülerbibelkreise leitet, und der sagt: Das ist mein Ziel, dass ich die Schüler der Schülerbibelkreise in den Gießener Schulen vorbereite auf Zeiten der Verfolgung. Wenn ich das tue, dann tue ich den Schülern den besten Dienst. Ich glaube, er hat nicht Unrecht. Ich weiß deine Trübsal, sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna, die verfolgt wird. Ich weiß, ich kenne deine Verfolgung. Du bist nicht allein in diesem finsteren Tal. Und wenn dann Jesus sagt, ich weiß, dann ist das schon ganz anders. Dann kann man geborgen sein. Dann ist das mit der Trübsal schon anders. Sie wurden verfolgt unter Kaiser Domitian, ihre Kirchen geschlossen oder ihre Versammlungen gestört. Und sie dachten in Smyrna, das Gesetz des Handelns liegt allein beim Gegner. Er bedrängt, er beraubt, er verlästert. Und Jesus sagt, nein, du hast Rückendeckung bei mir. Ich weiß deine Trübsal. Und damit reißt er ihnen den Horizont auf. Es ist wichtig, dass wir merken, wir sind nicht allein, sondern da ist der lebendige Gott. Da ist der lebendige Herr. Allein werden wir Trübsal nicht durchstehen, werden wir Verfolgung nicht durchstehen. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass sie der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Ich weiß deine Verfolgung. Ich weiß auch deine Armut. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich habe eben ja geschildert, wie das mit der Armut ist. Dass da Familien hungern, mitten in unseren Tagen. Ich weiß das. Und doch sagt Jesus hier so ganz nebenbei, mitten in deiner Armut bist du ja unheimlich reich. Unheimlich reich. Wieso? Du hast mich, den reichen Gott. Du hast ein klares, geklärtes Verhältnis zu mir, deinem Herrn. Du hast Vergebung deiner Schuld. Du hast Teil an den himmlischen Kräften. Du hast Teil an der Reinigung und der Kraft des Heiligen Geistes. Genauso wie Paulus das sagt, wir sind Arme, aber Arme, die viele reich machen. Das ist Gemeinde Jesu Christi, die vielleicht gar nicht so viel hat, aber die doch viele reich macht mit einem Reichtum, der mehr ist als materielle Güter. Als Leute, die nichts haben, sagt Paulus, und die doch alles haben. Das ist auch ein weiter Horizont, in dem er lebt. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, sagt Jakobus, dass sie im Glauben reich seien und Erben des Reiches, welches er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Erben im Glauben reich. Sind wir so reiche Leute? Oder ist es bei uns anders? Dass Jesus bei uns umgekehrt sagen muss: Ich weiß, dass ihr reich seid, aber ihr seid sehr arm. So wie er nachher zu der Gemeinde in Laodicea sagen muss: Du meinst, dass du reich bist und bist so richtig satt und weißt nicht, dass du arm bist, jämmerlich, blind und bloß. Ist das vielleicht eher unsere Beschreibung, die auf uns passt? Auf der Herbstkonferenz der SMD in diesem Herbst in Marburg hat jemand gesprochen, der sagte, seit 28 Jahren reise ich durch die Welt. In Portugal habe ich einmal in einem Haus gewohnt, das die deutschen Studenten finanziert hatten. In Uganda bin ich in einem VW-Bulli herumgefahren, der von der Studentenmission in Deutschland gespendet war. Überall, wo ich hinkomme, finde ich materielle Spuren der Christen aus Deutschland. Aber ich wünschte, es gäbe deutsche Studenten, die in Uganda oder Portugal als Missionare arbeiten würden. Schön, dass deutsche Studenten spenden und arbeiten im Ausland unterstützen. Aber es ist traurig, ein Armutszeugnis, wenn man nur das Geld da sieht und nicht die deutschen Personen da sieht. Es ist schön, dass wir auf unserem Missionskonto einen Durchlauf von schönen Spenden haben und so Missionare in anderen Ländern unterstützen können. Aber es ist ein Armutszeugnis, wenn nur unser Geld dahin geht und nicht Menschen missionarisch unterwegs sind, hier wie in anderen Ländern. Das wäre Armut. Auf der gleichen Herbstkonferenz der SMD war ein Programmpunkt angesetzt, hieß Aussendung von Missionaren. Da sollten Leute ausgesandt werden, nicht unbedingt Theologen, sondern Ärzte, Landwirte, Ingenieure, die eine Zeit lang, nachdem sie ihr Studium hier beendet haben, in Entwicklungsländern arbeiten. Das macht die SMD seit vielen Jahren und dass sie nicht nur dort arbeiten, sondern Zeugen sind für Jesus dort in diesem anderen Umfeld. Denn gerade auch in Ländern, die für predigende Missionare, also Theologen-Missionare geschlossen sind, die sind offen für Landwirte, die in der Entwicklung der Landwirtschaft helfen. Und wenn das Christen sind, können sie enorm wirken. Dieser Programmpunkt auf der Herbstkonferenz soll ausgefallen sein in diesem Mal. Warum? Mangels Masse. War keiner da, der sich hätte aussenden lassen. Ob Jesus nicht sagen muss, ich kenne euren Reichtum, aber ihr seid doch arm. Hier in der Gemeinde Smyrna ist es umgekehrt. Ich kenne eure Armut, aber ihr seid reich. Ich kenne die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Ich weiß, dass ihr verlästert werdet, verlästert von Scheinjuden, von solchen Leuten, die sagen, sie seien mit Gott in Verbindung und euch als Sektierer abstempeln. Das tut weh. Es tut weh, abgestempelt zu werden. Und oft geht diese Verleumdung gar nicht von irgendwelchen Leuten aus, die sich gar nicht zu Gott halten, sondern gerade von Leuten, die kirchlich sind. Und das tut besonders weh, weil sie es doch eigentlich besser wissen dürften. Von frommen Leuten. Und dann ist die Frage, wer ist denn nun wirklich Jude? Wer gehört zu dem Erwählten? Wir würden sagen, wer ist wirklich Christ? Diese Frage geht durch die Kirchengeschichte immer wieder hindurch. Und die Entscheidung fällt einzig und allein an unserer persönlichen Stellung zu Jesus selbst. Ob wir ihn bezeugen oder wenn wir ihn verschweigen, dann verlästern wir ihn. Und wer Christus und seine Bekenner verlästert, der treibt das Werk Satans und deshalb sagt hier Jesus, sie sind die Synagoge Satans. Es tut weh, von einem Kirchenvorstand abserviert zu werden. Gesagt, nein, du darfst Jugendarbeit hier nicht machen. Und man weiß genau, warum das geschieht, weil er nicht will, dass Jesus verkündigt wird. Jesus sagt, ich kenne das, ich weiß das und ich bin da. Du brauchst jetzt nicht, diese Leute zu hassen. Du brauchst dich nicht zu verkrampfen, ich bin da. Ja, und Jesus sagt, fürchte dich vor der keinem. Fürchte dich davor nicht, geh du einfach weiter. Und er sagt, es wird doch schlimmer werden. Fürchte dich nicht, du wirst noch mehr leiden müssen. Der Teufel wird etliche von euch in die Gefängnisse werfen, auf dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Es wird noch schlimmer kommen. Wir müssen vorbereitet sein. Und Jesus hat niemandem von uns ein geruhsames Leben versprochen. Wir müssen vorbereitet sein. Es kann an unsere Haut gehen. Es kann an unser Leben gehen. Es ist sehr, sehr schwierig, stelle ich mir vor, in einer Gefängniszelle nicht zu verkrampfen und nicht in diese Engigkeit zu geraten, sondern in der Gefängniszelle diesen weiten Horizont zu behalten. Jesus ist der Erste und der Letzte. Und er ist auch hier und er kennt mich hier und ich bleibe ihm treu. Ich passe mich nicht denen an, die mich hier hingebracht haben. Ich hasse auch nicht die wieder. Ich verkrampfe mich da nicht. Es kommt noch schlimmer. Aber diese Zeit der Trübsal dauert 10 Tage. Ich weiß nicht, was das für eine Zeit ist. Jedenfalls, wenn Jesus das so sagt, dann hat er das in der Hand. Dann ist es eine begrenzte, festgesetzte Zeit, aus der er wieder herausholt. Und er hat zugesagt all seinen Leuten, dass die Versuchung nicht über unser Vermögen gehen wird, dass wir uns an ihn halten können und dass er uns Durchhaltekraft gibt. So sei nun getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist oft missverstanden worden, dass man gesagt hat, tu deine Pflicht treu, bis du eines Tages stirbst, dann wirst du zur Belohnung das ewige Leben haben. Nein, keiner bekommt durch Pflichterfüllung das ewige Leben, sondern das ewige Leben haben wir, wenn wir Jesus Christus unser Leben sein lassen, haben wir allein aufgrund seines Sterbens und seiner Auferstehung für uns. Und wer Jesus Christus Raum gibt in seinem Leben, der hat das ewige Leben. Hier geht es darum, sei Jesus treu als einer, der das ewige Leben hat. Sei ihm treu. Und so wirst du als Sieger dastehen. Sei ihm treu, auch wenn es dir an die Haut geht. Sei ihm treu bis ins Sterben hinein. Auch wenn du Märtyrer sein musst. Und wenige Jahre später, nachdem Jesus das hier gesagt hat, ist der Leiter der Gemeinde, zumindest von dem wissen wir das, ist der Leiter der Gemeinde Polykarp von Smyrna, wegen seines Glaubens hingerichtet worden. Das hören wir auch in unseren Tagen. Und darauf müssen wir persönlich vorbereitet sein. Sei Jesus treu, auch bis in den Tod. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben Ohren. Und viele von uns haben auch geöffnete Ohren, die hören auf die Stimme Jesu. Aber dass wir zuhören und uns vorbereiten lassen für die Zeit, wo wir in Verfolgung geraten. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Der erste Tod, durch den müssen alle hindurch, Christen wie Nichtchristen. Aber in den zweiten Tod werden Christen nicht kommen. Zweiter Tod ist das ewige Verderben, nachdem Jesus Christus die nicht zu ihm gehört haben, gerichtet haben wird. Das ist der ewige Tod. Keiner von uns muss in diesen ewigen Tod hineinkommen. Wer überwindet, Wer sich zu einem Überwinder machen lässt durch Jesus Christus, wer sich an ihn hält mitten in diesem Tal der Verfolgung, dem schenkt er einen weiten Horizont. Der kann sich halten an den, der gesagt hat, ich bin der Letzte, ich bin der Lebendige, ich bringe dich durch, auch durch die großen Schwierigkeiten bringe ich dich hindurch. Und du wirst als Sieger dastehen neben mir und mit mir ewig leben. Wollen wir Jesus darum bitten, dass er uns zu treuen Leuten macht, die ihm treu sind, auch wenn es Verzicht bedeutet. Auch wenn es Verzicht auf Wohlstand bedeutet. Auch wenn es Verzicht auf Gesundheit bedeutet. Auch wenn es weh tut. Amen.